Rongsheng im ostchinesischen Landesteil Shandong galt lange Zeit als Vorzeigestadt für Chinas Social Credit System. Mit gesellschaftlichen Aktivitäten Punkte sammeln und dafür Rabatte und Vorteile bekommen. Bei Rot über die Ampel fahren und Punktabzug erhalten. In Deutschland gilt Chinas Social Credit System vielen als dystopisches Beispiel für Überwachung und vernetztes Datensammeln. Benjamin Eisel war in Rongsheng und hat sich das chinesische Gesellschaftspunkte System genauer angeschaut.
Ein Supermarkt in Rongcheng. Draußen auf der Außenwand ist in großen Schriftzeichen zu lesen, dass man hier Rabatt bekommt mit Punkten aus dem Social Credit System. Doch jetzt sei das nicht mehr möglich, so die Verkäuferin an der Kasse. Früher konnte man in diesem Supermarkt wohl Punkte gegen Waren tauschen. Jetzt gibt es das nicht mehr. Die Leute haben normalerweise keine Punkte, sie werden auch nicht mehr gesammelt. Vielleicht gab es eine Aktion bei der Eröffnung des Supermarktes. Ich arbeite seit letztem Jahr hier, seitdem gab es so etwas nicht mehr. Die Stadt Rongcheng ist mit weniger als 1 Million Einwohnern für chinesische Verhältnisse klein. Sie liegt an der Küste im ostchinesischen Landesteil Shandong. Aufmerksamkeit, auch international, bekam Rongcheng vor einigen Jahren als Modellstadt für Chinas Social Credit System. Das Gesellschaftspunktesystem sollte unerwünschtes Verhalten bestrafen. Wer beispielsweise bei Rot die Straße überquert, sollte Punkteabzug bekommen. Gutes Verhalten sollte dagegen belohnt werden.
党的十九大提出，推进诚信建设和志愿服务制度化。
In einem Comic-Werbefilm aus dem Jahr 2019 wird erklärt, wie man in Rongcheng Punkte sammeln kann. Zum Beispiel, indem man sich freiwillig für ältere Menschen engagiert. Anschließend könne man vergünstigt Bus fahren oder bekommt laut Video kostenlos Eintritt zu Freizeitaktivitäten.
老刘啊，听说咱们社区开了一个暖心食堂，怎么样啊？
Besuch in der Stadtverwaltung von Rongcheng. Im Bürgeramt stehen zwei verwaiste Selbstbedienungsterminals, bei denen Bürger ihren Punktestand abrufen und ausdrucken können. Auf dem Monitor der Terminals läuft ein Werbefilm, der unter anderem davor warnt, mit dem Auto bei Rot über die Ampel zu fahren. Zwei Mitarbeiterinnen sagen, dass die Terminals kaum genutzt werden. Die Büros, die ursprünglich mal für die Verwaltung des Social Credit Systems eingerichtet wurden, stehen inzwischen leer. Telefonische und schriftliche Anfragen der ARD in China, ob das System in Rongcheng noch genutzt wird, bleiben unbeantwortet. Als die Modellversuche für Chinas Social Credit System vor etwa 10 Jahren starteten, waren viele im Westen schockiert. Das Gesellschaftspunktesystem wurde als dystopische Datenkrake wahrgenommen, die automatisch sanktioniert. Bis heute hält sich bei vielen im Ausland die Vorstellung, in ganz China wären 1,4 Milliarden Menschen Teil des Systems. Dürften bei gesellschaftlich unerwünschtem Verhalten beispielsweise nicht mehr Bahn fahren.
Wenn wir über das Social Credit System reden, sprechen wir eigentlich über einen ganzen Schwarm an verschiedensten kleinen Initiativen und Maßnahmen, die unter diesem Oberbegriff zusammengefasst werden.
Katja Drinhausen forscht beim China Think Tank Marex in Berlin. Man könne nicht alles gleichsetzen, was unter den Sammelbegriff Social Credit System fällt, so Drinhausen. Auch wenn im autokratisch regierten China Bürger viel überwacht und große Mengen an Daten gesammelt würden, durchgesetzt hätten sich vor allem Plattformen, die sich mit dem Verhalten von Unternehmen befassen, darunter auch ein chinaweites System.
Diese nationale Plattform für Unternehmens-Social Credit, ist ganz bewusst für alle zugänglich und transparent, weil hier sollte es darum gehen, das Vertrauen in die chinesische Wirtschaft, in chinesische Unternehmen zu stärken. Das heißt, bevor man mit einem Unternehmenspartner Geschäfte eingeht, bevor man Aufträge vergibt, sollte es durch dieses System möglich sein, online nachzuschauen, ob der sich in der Vergangenheit etwas zu Schulden hat kommen lassen. Das ist letzten Endes auch das Kernproblem, wofür das Social Credit System eigentlich primär erschaffen wurde.
Systeme für individuelles gesellschaftliches Verhalten seien landesweit dagegen nie eingeführt worden, so Katja Drinhausen von Marex. Die Teilnahme an den unterschiedlichen regionalen Gesellschaftspunktesystemen für Bürgerinnen und Bürger sei auch stets freiwillig gewesen. Negatives Verhalten werde im Normalfall nicht bestraft. Kein Wunder also, dass manche selbst in der Modellstadt Rongcheng bei einer Straßenumfrage sagen, dass sie noch nie vom Social Credit System für Bürger gehört haben. Die meisten wissen zwar theoretisch, worum es geht, doch sind nie in Berührung damit gekommen. Der 50-jährige Wang Zhenxing weiß zumindest, wie man den Punktestand abrufen kann. Ja klar, es gibt die App Ich liebe Shandong. Man kann mit freiwilligen und wohltätigen Aktivitäten Pluspunkte bekommen. Ich habe aber nie Punkte eingetauscht. Ich persönlich habe auch nicht viele Punkte und eigentlich ist es mir auch egal. Fahrt in das Dorf Dongdao Liujiazun, etwa 30 Autominuten außerhalb des Stadtzentrums von Rongcheng. Es geht auf kleinen Straßen an Feldern vorbei. Auch hier gibt es eine Art Social Credit System, beschränkt auf ein Dorf mit rund 1000 Einwohnern, ein Mikrokosmos. An einem kleinen Laden am Dorfeingang treffen wir als erstes Liu Chunqing. Sie koche in der Dorfkantine, erzählt die 62-Jährige, und bekomme dafür etwa 40 Punkte im Jahr. Für andere Arbeiten gäbe es auch Punkte. Das System sei sehr erfolgreich. In unserem Dorf machen fast alle freiwillig mit. Ich finde es gut, dass wir das machen. Jetzt ist es hier so sauber. Manche helfen beim Putzen, andere beim Unkrautjäten. Früher war unser Dorf nicht so sauber. Jetzt gibt es kein Huhn auf der Straße, keine Hunde. Früher waren sie überall. Liu Chunqing will uns die Frau vorstellen, die jedes Jahr die Punkteliste im Dorf anführt. Beim Spaziergang durch die engen Gassen fällt tatsächlich auf, wie sauber und aufgeräumt es ist. Wir treffen Liu Fengyin im Gemeindehaus neben der dorfeigenen Tofu-Fabrik, wo die 64-Jährige gerade die Frühschicht erledigt hat. Für einen halben Tag Arbeit gibt es einen Punkt, erzählt sie. Jedes Jahr komme sie so auf mindestens 200 Punkte. Vergangenes Jahr seien es sogar 300 gewesen. Wenn es aus dem Dorflautsprecher schallt, Freiwillige gesucht, dann gehe ich hin. Egal was es ist, Erdnüsse schälen, Unkraut jäten, putzen, den Boden verdichten und so weiter. Auf der einen Seite mache ich was Gutes für unser Dorf. Andererseits habe ich zu Hause eh nichts zu tun. Die Arbeit macht mich froh und ich bekomme noch Punkte. Die Dorfbewohner können sich die Punkte in Bargeld auszahlen lassen. Dadurch ergibt sich eine kleine Entlohnung für die gemeinnützige Arbeit. Maximal lässt sich so umgerechnet etwa 1,20 Euro pro Stunde verdienen. Außerdem sei das dorfeigene Altersheim ab einer gewissen Punktezahl kostenlos und viele Dienstleistungen, erklärt Liu Fengyin. Wir bekommen im Dorf kostenlose Hilfe bei der Ernte, beim Ackerpflügen. Dazu gibt's umsonst Kabelfernsehen und die Wasserversorgung ist ebenfalls kostenlos. Auch die Dorfkantine, die Wäscherei, der Friseursalon und die Schweißwerkstatt, alle könnten von den Dorfbewohnern kostenlos genutzt werden. Finanziert werde das alles aus den dorfeigenen Einnahmen, erklärt ein Staatsbediensteter aus der nahegelegenen Stadt Weihai, der seinen Namen nicht nennen möchte. Sie erwirtschaften alles selbst, verkaufen landwirtschaftliche Produkte, Tofu, dazu gibt es Tourismus. Der junge Mann lebt seit einem halben Jahr in dem Dorf. Er wurde entsandt, um in der Verwaltung zu helfen. Er ist überzeugt von dem System. Jeder kann sein Fachwissen nutzen. Vielleicht kann ich zum Beispiel Haushaltsgeräte reparieren, aber nicht gut waschen. Also repariert ein alter Mann Haushaltsgeräte, andere waschen seine Kleidung. Die Menschen profitieren voneinander. Damit ist ein kleines öffentliches Service-System geschaffen worden. Der Dorfvorsteher, natürlich ein Mitglied der Kommunistischen Partei, schreibt die Punkte auf. Einmal im Monat wird der Stand auf einer Tafel veröffentlicht. Alles wird manuell erfasst und ist für alle einsehbar. Das Punktesystem hier im Dorf ist das Gegenteil einer undurchsichtigen digitalen Datenbank, möglicherweise sogar mit automatischen Sanktionen. Wenn überhaupt, dann werden Punkte vom Dorfvorsteher abgezogen, der einmal in der Woche durch die Gassen gehe und überprüfe, wie sauber es vor den Häusern sei, so Liu Fengyin, die Frau mit den vielen Punkten. Beim ersten Mal wird man verwarnt. Wenn's anschließend immer noch dreckig ist, kann ein halber Punkt abgezogen werden. Das passiert aber äußerst selten. Da muss jemand schon ziemlich ungehorsam sein. Wenn derjenige nach der Verwarnung sauber macht, werden auch keine Punkte abgezogen.
Chinas Nachbar, die Mongolei, ist etwa viermal so groß wie Deutschland, aber extrem dünn besiedelt. Das demokratisch regierte Land liegt eingeklemmt zwischen Russland und China und ist abhängig von den beiden Autokratien. Fast alle Exporte gehen in die Volksrepublik, hauptsächlich sind das Rohstoffe wie Kohle und Kupfer. Aus Russland kommt vor allem Energie, Benzin, Gas und Strom. Dabei hätte die Mongolei viele Voraussetzungen, um energietechnisch unabhängiger zu sein. Das Land verfügt über erhebliche Vorkommen an Bodenschätzen und es gibt viele Sonnentage und kräftigen Wind. Benjamin Eisel hat die Mongolei besucht.
And how many wind turbines are there?
25.
Uh-huh.
Each wind turbine has capacity of 2.2 megawatts.
Besuch des Seinshant Windparks in der Wüste Gobi. Wir fahren mit einem Geländewagen über eine staubige Piste und nähern uns den 25 Windturbinen, die in der kargen Landschaft verteilt stehen und sich alle drehen.
This is our meeting room of the company.
Nyakma Dorch Enchment ist CEO des Seinshant Windparks. Er führt durch die Kontrollräume, die in einem schmucklosen, einstöckigen Gebäude neben den Windturbinen untergebracht sind. Ingenieure kontrollieren auf Monitoren, dass alles läuft. Auf Tafeln an der Wand wird die Geschichte erläutert. Finanziert wurde der Windpark hauptsächlich mit Krediten der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und der Europäischen Investitionsbank EIB.
Total investment is 120 million US dollar.
Insgesamt sind 120 Millionen US-Dollar in die Anlage investiert worden. Die Gesamtkapazität beträgt 55 Megawatt. Im Jahr 2018 war alles komplett installiert und im Januar 2019 haben wir den Betrieb aufgenommen.
Since January of 2019.
Die 25 Windturbinen in der Wüste Gobi erzeugen ca. 3% des mongolischen Stroms, erklärt der CEO. Insgesamt stammen etwa 20% der Gesamtkapazität in der Mongolei aus regenerativen Energien, rund 300 Megawatt. Neben der Windfarm in Seinshant gibt es noch zwei weitere, die ähnlich groß sind, dazu mehrere Solarparks. Eigentlich wäre die Mongolei prädestiniert dafür, stärker auf regenerative Energien zu setzen. Das Land ist extrem dünn besiedelt, es weht teils kräftiger Wind und an rund 250 Tagen im Jahr scheint die Sonne. In der Mongolei sei man sich dessen durchaus bewusst, sagt Lakshmi Bojo vom Economic Policy and Competitive Research Center, einem Think Tank in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar.
Aber das Problem ist, dass die Abgeordneten, die in diese Positionen kommen, nicht das Interesse haben, diese weiterzuentwickeln. Das hängt zum einen auch mit der Korruption zusammen, dass für ihren Eigenbedarf, wenn sie etwas entscheiden wollen, dass für sie auch etwas herausspringt. B ist es auch so, dass der Energiemarkt auf der politischen Ebene nicht den marktgerechten Bedingungen innovativ entwickelt wurde. Es ist immer noch dieses marode sozialistische System.
Es gebe kaum Anreize für Investitionen, so die Analystin. Strom ist extrem billig in der Mongolei, hochsubventioniert vom Staat. Darüber hinaus ist das Netz nicht für die Schwankungen ausgebaut, die bei großen Mengen Wind- und Solarstrom entstehen. Der Großteil des Stroms in der Mongolei kommt aus alten Kohlekraftwerken. Zusätzlich ist das Land auf Energie aus Russland angewiesen. Rund 20% des Stroms werden aus dem nördlichen Nachbarland importiert. Außerdem führt die Mongolei Treibstoffe aus Russland ein. Das Land hat bis heute keine eigene Erdölraffinerie und ist bei Benzin und Diesel fast komplett auf Lieferungen aus Russland angewiesen. Mit Hilfe von Indien soll nun eine Raffinerie gebaut werden. Das dürfte die Abhängigkeit von Russland etwas verringern. Am Grunddilemma wird sich so schnell aber wenig ändern. Neben Energieimporten aus Russland ist die extrem rohstoffreiche Mongolei außerdem auf Exporte nach China angewiesen. Riesige Mengen an Kohle gehen in die Volksrepublik, dazu Kupfer.
Es ist auch so, dass wir fast 90% der Exporte aus dem Bergbaubereich tätigen.
So die Analystin Lakshmi Bojo.
Und auch sehr große Gewinne dadurch erzielen, wenn die natürlich Weltrohstoffpreise sehr hoch sind. Aber leider wird dieses Geld nicht für die Diversifizierung der Wirtschaft verbraucht, sondern einfach nur auch für soziale Programme, zum Beispiel wie Kindergeld.
Dabei wäre es auch dringend notwendig, die Wirtschaft breiter aufzustellen, so die Analystin, um unabhängiger zu werden von den beiden autokratischen Nachbarn China und Russland. Und um jungen Menschen eine Perspektive zu bieten, die in großen Scharen das Land verlassen, auf der Suche nach besseren Jobs. Anfang September besuchte Wladimir Putin die mongolische Hauptstadt Ulaanbaatar. Statt den mit internationalem Haftbefehl gesuchten russischen Staatschef festzunehmen, rollte ihm die Mongolei den roten Teppich aus. Es gab einen Staatsempfang mit allem, was dazugehört. Die Mongolei kann es sich nicht leisten, Russland zu vergraulen. Zu abhängig ist sie von dem Nachbarland. Bei dem Besuch machte Putin Werbung für eine seit langem geplante Pipeline, die Gas aus Russland über die Mongolei nach China leiten soll. Mit dem Namen Kraft Sibiriens 2. Es geht nicht nur um den Transit russischen Gases durch die Mongolei. Wir prüfen auch die Möglichkeit, diese Energie an die mongolischen Verbraucher zu liefern. Gazprom ist bereit, bei den praktischen Fragen der Versorgung Unterstützung zu leisten. Bislang verzögert vor allem die chinesische Seite den Bau der Pipeline. Möglicherweise hofft sie darauf, dass Russland mit den Preisen noch weiter runtergeht. Die russische Regierung hat ein großes Interesse am Bau der Pipeline nach China. Seit dem Einmarsch in die Ukraine kaufen europäische Länder kaum noch russisches Gas. Dem Erdgasförderer Gazprom sind massiv Einnahmen weggebrochen. Im vergangenen Jahr machte der staatlich kontrollierte Konzern umgerechnet mehr als 6 Milliarden Euro Verlust. Deshalb sucht Russland dringend nach neuen Abnehmern. China hat zwar den Handel mit Russland in den vergangenen Jahren ausgebaut, kauft viel russische Energie, beim Bau der Pipeline ist die Staats- und Parteiführung in Peking aber zurückhaltend. Wohl auch, weil sich das Land nicht zu abhängig machen will von Russland bei der Energieversorgung. Und auch in der Mongolei sind viele skeptisch. Neben der Energieabhängigkeit geht es auch darum, dass Russland die Kontrolle über die Leitung haben möchte, auch auf mongolischem Staatsgebiet. In den Plänen der mongolischen Regierung für die kommenden 4 Jahre taucht die Pipeline nicht auf. Ein Zeichen, dass das Projekt auch in der Mongolei nicht Top-Priorität hat.
Also geht los. Mein Name ist Oliver Schnorr. Ich bin der Chairman of the Board of Zhanjiang Wind Farm, der mongolisches größtes erneuerbare Energieprojekt.
Der deutsche Unternehmer Oliver Schnorr ist seit über 10 Jahren mit dabei bei dem Projekt, hat die Entwicklung und den Aufbau des 3. privat finanzierten Windparks in der Mongolei begleitet. Hauptinvestor ist der Ferrostal-Konzern mit Sitz in Hamburg. Für jede eingespeiste Kilowattstunde bezahlt der mongolische Staat 9,5 US-Cent. Das ist vertraglich so festgelegt. Ein guter Tarif, sagt Schnorr, hochsubventioniert von der mongolischen Regierung. Verbraucher in der Mongolei zahlen nicht einmal die Hälfte für den Strom. Doch es gibt auch Probleme.
Unser Kunde, in dem Fall ist es das NDC, das National Dispatching Center, hat das Recht, uns zu sagen, dass wir gewisse Turbinen oder die Anlage in gewissen Teilen abschalten müssen, weil entweder zu viel Energie produziert wird, was das Netz einfach nicht aufnehmen kann, oder es im Grunde auch keine Abnehmer gibt. Das passiert meistens eher im Sommer, logischerweise. Im Winter blasen wir voll, da gibt es diese Thematik nicht. Und die Klausel sagt dann aus im Vertrag, dass für den Fall, dass dies dann passiert, also dass unser Kunde uns sagt, bitte die Energie nicht ins Netz stellen, abschalten, müssen wir trotzdem bezahlt werden für die dann sozusagen hypothetisch verfügbare Energie. So, und das ist das Hauptproblem. Das werden wir nicht, sondern wir werden bezahlt für die tatsächlich abgenommene Energie und nicht für die, man nennt das Curtailment, also gekürzte Energie, die wir gar nicht ins Netz gestellt haben, weil wir dazu aufgefordert sind.
Das mongolische Energieministerium hat auf eine entsprechende Anfrage der ARD in China nicht reagiert. Der Windpark in Zhanjiang ist der jüngste in der Mongolei. Trotz guter Rahmenbedingungen gibt es derzeit keine neuen Projekte. Der Unternehmer Oliver Schnorr.
Das ist ein Problem. Jeder schaut im Grunde auf die Situation, die wir jetzt gerade haben. Die Bereitschaft von Investoren, dies zu tun, ist extrem hoch. Allerdings hält man sich zurück, auch von den Banken übrigens, von den Entwicklungsbanken, die gerne da mitmachen würden. Allerdings will man jetzt sehen, dass da eine Lösung dafür da ist.
Ich stehe jetzt hier unter einer der Windturbinen im Windpark in Zhanjiang. 25 Turbinen stehen hier der Reihe nach aufgereiht und über mir drehen sich die riesigen Rotorenblätter. Und rundherum hier ist Wüste Gobi. Hier ist gar nichts. Hier ist Sand, hier sind Steine und man sieht nur wirklich sehr wenig Vegetation. Und etwa 100 Meter von hier zieht gerade eine Schafherde durch. Tiere scheinen sich generell nicht groß zu stören an den Windturbinen hier in der Wüste Gobi. Im Gegenteil. An sonnigen Tagen ruhen sich freilaufende Pferde im Schatten der Türme aus. Schattige Plätze gibt es sonst kaum in der Wüste Gobi. Und auch in der mongolischen Bevölkerung gäbe es eine große Akzeptanz für Windenergie, so der CEO des Windparks in Zhanjiang, Myagma Dorch-Enkment.
The wind farm is located around 8 kilometers from the town.
Der Windpark liegt etwa 8 Kilometer von der Stadt entfernt und es gibt keine Einschränkungen oder Beschwerden von Anwohnern. Wir haben sogar etwas Interessantes beobachtet. Im Sommer kommen manchmal Einheimische zum Windpark, um ihre Freizeit hier zu verbringen. Es ist ein guter Ort, um einen Ausflug zu machen und ein paar Fotos zu schießen.
Enjoying time. This is very good place to have enjoy trip and taking some photos.